Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo Laura, hallo Rabi.
Hi.
Wie geht es euch?
Freue mich wieder auf Spanien nächste Woche.
Okay, wir haben einen Gast, würde ich sagen. Rabi, stell mal vor, oder?
Genau. Ein Special-Gast lag mir sehr am Herzen. Das ist Burak Olgun. Versuch's mal kurz zusammenzufassen. Der Burak ist in seinem früheren Leben, der hat erstmal als Fitnessstudio-Mitarbeiter angefangen, dann später bei der Bank. Dann ein paar Jahre später, so insbesondere als der Fitnesstrend so richtig angefangen hat, 2010, 2011, hat er sich auf Frauen, und zwar Bikini-Models, spezialisiert. Bedeutet, er hat die trainiert, hat die Olympia-Form oder die Olympia-Vorbereitung mit ihnen durchgeführt und diese Damen haben einen Preis nach dem anderen abgeräumt. Er selber war auch mehrmals unter den Top-Athleten in diesem Thema, insbesondere in der Schweiz, kennt man dich, glaube ich, ganz gut. Später hat ihm das nicht mehr so viel Spaß gemacht und er hat sich halt auf andere Themen spezialisiert, unter anderem das Thema Testosteron-Ersatztherapie.
Das ist ein Thema. Genau, ja? Darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Hallo Burak, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist jetzt gerade in Dubai, ist das richtig?
Ja, das stimmt. Ich lebe seit knapp 3 Jahren in Dubai. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür, dass ich zu euch und zu eurem Publikum sprechen darf. Liebe Laura, liebe Fritzi und lieber Rabi, danke, dass du Kontakt aufgenommen hast. Also ich freue mich. Ich glaube, die Botschaft, die wir heute vermitteln, könnte einige Männerleben retten.
Let's go.
Ja, wie kommen wir jetzt vom Beauty auf dieses Thema? Also wir haben ja bemerkt, innerhalb der letzten Jahre, also innerhalb der letzten 24 Monate, ist die Zahl der Unterspritzungen, also von Botox und Hyaluron bei Männern deutlich gestiegen. Und häufig werde ich dann, insbesondere beim Kontrolltermin, nachdem alle Fälschchen mehr oder weniger geklettet worden sind und die Männer wieder ein bisschen besser aussehen, gefragt, du bist gut trainiert, nimmst du etwas? Ja, und da kommt man halt so ins Gespräch über das Thema Testosteron. Und ich habe mich mit dem Thema in den letzten Jahren gut, sehr lange beschäftigt und muss auch ehrlicherweise, das kann ich hier sagen, habe auch das ein oder andere Mal selber was ausprobiert und natürlich mit positiven als auch negativen Erfahrungen.
Okay, aber hast du das ausprobiert einfach, weil es dich interessiert hat oder weil du tatsächlich Bedarf hattest? Das heißt, dein Testosteronwert war zu niedrig.
Der war nicht zu niedrig, nein. Meiner war in Ordnung eigentlich.
Aber dir zu wenig.
Ich wollte schauen, welche Grenzen hat so mein Körper. Und darum ging es aber nicht bei den Männern, die jetzt kamen. Die Männer, die jetzt kamen, waren halt über 40. Mhm. Und die merken, die fühlen sich nicht mehr so wie früher.
Okay. Ja. Burak, wie ist das bei dir, wenn es darum geht, eine Testosteron-Ersatztherapie zu machen? Was für Leute sind das, die auf dich zukommen? Ist das ähnlich so, wie Rabi es gerade geschildert hat, dass sie sagen, okay, das reicht mir nicht? Oder sind die Blutwerte tatsächlich dann auch so, dass medizinischer Bedarf besteht?
Also gute Frage, sehr gute Frage. Leider kommen oft am Anfang die Falschen auf uns zu, denn es sind solche, die sich schon mit dem Thema Testosteron auseinandergesetzt haben. Und irgendwie muss man ja darüber stolpern, dass man dann anfängt, sich da reinzufuchsen und dann so weit kommt und nach Therapiearten sucht. Und bei einer Unterfunktion, einem klinischen Hypogonadismus, ist es selten der Fall, dass die Männer von sich aus da drauf kommen und fast noch seltener der Fall, dass der Arzt den Mann darauf anspricht, dass sein Testosteronspiegel unterdurchschnittlich ist und dadurch latente Symptome sich eingeschlichen haben, die ihm seine Lebensqualität kosten. Also die müssen dann schon über ein YouTube-Video von mir stolpern, damit sie vors Auge gehalten bekommen, dass das unter Umständen ein medizinisches Problem ist und nicht einfach ein in Würde altern. Sozusagen, dass die Lebensenergie ist halt weg, ich bin halt müde, muss Nickerchen machen, weniger sexuelle Aggressivität, weniger Antrieb, weniger positive Aggressivität. Das sind alles so Dinge, die man in der Vergangenheit hatte und dann später mit irgendwo ab 40 bestimmt jeder zweite Mann dann so nach und nach feststellen muss, dass das der Vergangenheit zugehört.
Ja, wie bist du denn mit dem Thema in Berührung gekommen? Also wie bist du dahin gekommen, dass du dich jetzt mit Testosteronersatztherapie beschäftigst und da auch in dem Bereich tätig bist? Vielleicht kannst du auch kurz nochmal erzählen, was du genau machst.
Ich habe die Berührung mit Hormonen schon relativ früh angefangen. So Mitte 20 war ich da, aber das hatte überhaupt nichts mit Medizin und Hypogonadismus zu tun. Ich habe Wettkampf-Bodybuilding betrieben. Das heißt, ich bin auf die Bühne, habe mich da mit den Besten gemessen und die Besten, die waren in der Regel auch nicht, ich sage jetzt mal, natural. Das hat man nicht nur mit Brokkoli und Hühnchen.
Und Reis.
Das heißt, um konkurrenzfähig zu bleiben, im Bodybuilding ist es kein Geheimnis, dass man den endokrinen Haushalt so manipuliert, dass man die Proteinsynthese maximiert, die Erholung maximiert, Muskelaufbau auch maximiert. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich zwar im Jahr 2008 den ersten Schweizer Meistertitel gewonnen habe, aber meine Achse hat dann nicht mehr so gut drauf reagiert. Nachdem ich abgesetzt habe, direkt am Tag des Wettkampfes, war es dann so, dass ich innerhalb von wenigen Wochen festgestellt habe, dass meine Leistung rasant runterging. Also Kraft, Körperkomposition, Energie, die Lust zu trainieren, die war schlichtweg weggeblasen. Da habe ich Hanteln angeschaut, die ich früher durch den Raum geworfen habe und dachte mir, wie habe ich das geschafft, die zu bewegen? Ich wusste, da stimmt irgendetwas nicht. Ich dachte, das geht eine Weile. Ich wusste aber, dass da was nicht stimmt. Bin selber auf einen guten Freund zugegangen. Mit ihm haben wir da das Ganze mal angeschaut. Gewisse Blutwerte, aber nicht die Hormonwerte. Und dann habe ich aufgrund eines Videos von Nelson Virgil, das ist einer der Pioniere aus den USA, der darüber berichtet hat, auch ihn, meinen Freund, angesprochen und habe gesagt, hey Michael, lass uns mal einen Testosterontest machen. Und das haben wir getan. Und dann habe ich festgestellt, dass mein Wert massiv unter dem Referenzwert ist und dass diese Dinge, die ich verspürt habe, aufgrund des Hypogonadismus sind. Das war 6 Monate nach der letzten Injektion, die ich hatte. Okay? Das war so der Startschuss bei mir.
Wie lange war damals diese erste Kur, die du gemacht hast vor dem Wettkampf?
Gute Frage. Früher war es tatsächlich so, dass wir nicht so dauer-on waren. Heute ist das ein bisschen anders. Heute hat man ganz wenig Berührungsängste mit Hormonen. In der Vergangenheit war es so, dass so maximal 4 bis 6 Monate, das war Oberkante. Und wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, war ich auch in dem Bereich 4 bis 6 Monate on.
Okay. Gut, weil ich von meiner Erfahrung, bei mir war es da 3 Monate, 12 Wochen mit 250 Milligramm. Das war also während dem Studium, haben wir schön rein und dann am Ende hat ausgeschlichen, dann noch ein bisschen Tamoxifen und da war halt alles gut. Also bei mir ging die Achse halt wieder hoch, aber...
Warte ganz kurz, erklär mal für die Hörer, was Tamoxifen ist.
Danke, Laura.
Das spielt keine Rolle, was Tamoxifen ist.
Doch, kannst du es bitte erzählen?
Nein, mache ich nicht. Das Wichtige für die Hörer ist halt einfach, wenn wir Hormone zu uns nehmen, produziert der eigene Körper keine Hormone mehr selber. Es gibt so einen negativen Feedback-Mechanismus, genau, ja. Es geht ein Signal quasi hoch zum Gehirn, zur Hypophyse, die sagt, wir haben genug Testosteron, wir brauchen keins. Das Gleiche haben wir auch bei Schilddrüsenhormone. Wenn ich Schilddrüsenhormone zu mir nehme, dann produziert meine Schilddrüse keine Schilddrüsenhormone mehr. Und wenn man es halt zu lange macht und zu extrem, da kann es sein, dass die Hypophyse, nachdem wir kein Testo mehr oder kein Hormon mehr zuführen, sagt...
direkt schon auf Testo getrimmt.
Ja, nee, aber dann kann die Hypophyse, hat es dann quasi verlernt, nochmal selber was zu produzieren.
Genau.
Und dann ist die Achse, so sagt man, die Achse ist dann hinüber. Und dann hat man halt Mangelsymptome und dann wäre man wieder beim Thema, Burak, wie geht's dann weiter?
Und wie ging es bei dir weiter?
Also das ist vorneweg, das ist sehr unterschiedlich. Die einen reagieren sensibel auf die Menge von 3-4 Monaten Testo und dann ist es so, dass die Achse nicht mehr zurückpendelt an den Punkt, wo er früher mal war. Andere, und da beweisen Profi-Bodybuilder, die über Dekaden stoffen, bei denen pendelt es innerhalb von 5-6 Monaten wieder zurück und ist alles in Ordnung. Sehr unterschiedlich. Bei mir war es so, dass das nicht von alleine auf das Niveau gekommen ist, wo ich mich gut gefühlt habe, also symptomfrei war. Und dann haben wir auch, so wie Ravi auch, mit Testosteron gestartet, Wir wussten nicht, wie dosieren, aber haben einfach mal auch mit so knapp 250 Milligramm, weil die Ampulle 250 hergegeben hat, die Woche angefangen. Das Interessante für mich war, innerhalb von gut 3 Wochen war es wie wenn jemand den Lichtschalter drückt. So da, der Antrieb, die Energie, die Motivation, Körperkomposition, das hat sich plötzlich alles ruckartig verbessert. Ja? Und da wusste ich, das ist ein echtes Problem, was viele haben könnten, die auch noch nie im Leben gestofft haben. Ja, das ist heutzutage, das muss man auch sehen, eine regelrechte Epidemie. Wir haben heute so viele Männer, die unter tiefer Spermaqualität und sehr tiefem Testosteronhaushalt leiden. Wenn man das vergleicht, historisch, was unsere Großväter an Testosteron produziert haben und die Urgroßväter, ist es so, dass wir richtig miserabel abschneiden. Also man redet sogar davon, dass man in 2 bis 3 Dekaden 50% der Männer werden nicht mehr fruchtbar sein.
Ja, und die haben die Referenzwerte, die Referenzwerte wurden ja alle, also quasi alle 5 Jahre, die letzten 50 Jahre immer heruntergesetzt. Also ich glaube, wenn man jetzt im oberen Bereich ist, also im allerhöchsten Referenzbereich, ist man immer noch weit unten im Vergleich zu dem Referenzbereich der 40er oder 50er Jahre.
Klingt so ein bisschen nach Bildungsstandard.
Ja, tatsächlich, ja. Ja, leider, ja. Leider. Und das hat ja viele Ursachen. Ich glaube, unter anderem hat Plastik viele Hormone in der Massentierhaltung. Genau. Dann natürlich Antibiotika, also Antibiotika in der Massentierhaltung. Dann natürlich noch Pestizide, Weichmacher. Ja. Das sind unter anderem, ja, das sind Ursachen. Und am schlimmsten finde ich, wenn die Männer nicht wissen, warum die halt körperlich so schwach sind. Aber, und nicht auf die Idee kommen, den Testosteron zu testen.
Das stimmt. Also ich meine, das ist ja da auch, ne? Genau, du musst schon ganz gezielt zum Arzt gehen, sagen, hier, bitte einmal Blutabnahme, Blutbild und...
Und der sagt erstmal, warum.
Genau.
Ja,
das.
Warum sollte ich?
Dann musst du natürlich auch noch auf die Idee kommen, gleichzeitig den Testosteronwert mitbestimmen zu lassen.
Kostet extra, ja.
Und da kommt man ja nicht so schnell drauf. Und für mich ist das auch gerade zumindest jetzt, es kommt mir so vor, als wäre das jetzt so ein Zeitpunkt, an dem sich Männer auch zum ersten Mal tatsächlich mit ihren eigenen Hormonen beschäftigen. Kann das sein?
Ohne schlechtem Gewissen. Ja, in der Vergangenheit war es so, Männer sind ja unsere eigenen größten Konkurrenten. Also wenn ich weiß, dass in einem Wettbewerb der Konkurrent einen massiven Vorteil hat, indem dass er XY zu sich nimmt, dann tue ich den Teufel, ihm das noch zu empfehlen. Okay, weil wir im Wettbewerb, und das hat sehr viel mit Biologie zu tun, und da schauen halt die Frauen, bei denen wir entsprechend landen wollen, wer von uns in der Hierarchie am weitesten oben ist. Wer ist der beste Versorger und Beschützer? Und der Mann, der mehr Testosteron hat wie ich, hat einen massiven Vorteil. Und ich glaube, mit einem Grund dafür, dass Männer so quasi beschämt werden, ey, du stoffst und unfair, würde ich stoffen, würde ich besser aussehen. Diese Konkurrenzdenken führt auch mit dazu, dass niemand wirklich auch diese Hilfe offenkundig weitergeben möchte. Anders wie bei Frauen. Als Frau ist es kein Thema. Mit 13, 14 kannst du zur Gynäkologin und dann wird über Hormone geredet und dann kannst du aus einer Schachtel verschiedener Pillen auswählen, willst du jetzt Gestagen, willst du Östrogen, willst du Progesteron, willst du Mischung, also du kannst ein bisschen so entscheiden, in welche Richtung geht, du kannst dich damit auseinandersetzen. Bei Männern ist die Regel dass wenn du zum Arzt gehst und du selber Ahnung hast, ein bisschen von der Materie, und du dem Arzt sagst, ich würde gerne einen Test machen und meinen Testosteronhaushalt, freien Testosteron, SHBG, LH, FSH, also die notwendigen Blutwerte testen lassen, dann ist es in der Regel so, dass der Arzt sagt, wieso unnötig.
Ja, aber kann man da vielleicht nicht auch einfach allgemein an dieser Stelle jetzt mal an die Vorsorgeuntersuchung der Männer appellieren?
Ja, aber wann ist die denn? Ne? Erstmal, wann ist die der
aber ist doch auch ab, also keine Ahnung, bei Frauen super Testo, früh und bei Männern ab. Nee, keine Ahnung, da gehst du halt zum Urologen, wenn du Probleme hast. Ja, ansonsten, genau.
Na, da wird höchstens nicht mal eine Darmspiegelung und eine Prostata-Untersuchung gemacht, aber da wird der endokrine Haushalt des Mannes nicht standardmäßig überprüft. Da muss man sich entweder tatsächlich durchsetzen, oder du hast einen Arzt, der sagt, okay, let's go, schauen wir das mal an.
Ja, man muss sagen, die neuere Generation, die schaut schon drauf. Also von meinen Kollegen habe ich einige Ärzte, die halt den Wert bestimmt haben, die nicht zufrieden waren mit ihrem Wert und die dann halt sagten, okay, gehen wir das Ganze doch mal ein bisschen professionell an. Also da habe ich schon einige. Ich denke, mittlerweile ändert sich das halt Stück für Stück, aber der normale alte Hausarzt Mitte 50, der fragt, ja, warum? Das geht ja von meinem Budget. Warum soll ich das machen? Hast du Symptome?
Voll,
also der käme halt nie auf die Idee. Ja. Und aber wichtig ist ja für den normalen Durchschnittsmann, was sind denn so Symptome? Was wäre so, erklär mal den Adam-Test.
Der Adam-Test ist tatsächlich die einfachste Art und Weise, um festzustellen, ob man die Symptome einer Unterfunktion hat. Da kann man auf Google Adam-Test Testosteron eingeben und dann kriegt man ganz viele Möglichkeiten. Und das sind meines Wissens nach so an die 7 Fragen. Und wenn von diesen 7 Fragen 4 Stück positiv beantwortet werden, dann kommt ein Hypogonadismus in Frage. In der Regel sind das Fragen zu Antrieb. Ob man Antrieb grundsätzlich im Alltag hat, Körperkomposition, wie das mit dem Sexdrive aussieht und entsprechend halt, ob man diese notwendige Aggressivität, um halt konkurrenzfähig zu bleiben, noch hat oder nicht. Und da kann man ziemlich schnell rausfinden, ob man durchfällt. Also wenn da plötzlich du das Gefühl hast, ja, ich bin jetzt ein bisschen müder wie auch schon, die Körperkomposition ist auch schwieriger. Und ja, ich habe auch nicht mehr so viel Bock auf Sex und es hat sich einiges auch sonst vom Gemüt her verändert. Ich bin viel emotionaler und frustrierter. Dann kann es durchaus sein, dass das nicht einfach psychologischer Natur ist, sondern dass das Signalhormon Testosteron seine Arbeit nicht machen kann.
Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Habe den Test schon mal selber gemacht und da habe ich überlegt, ja, wenn ich jetzt die Frage so beantworte, da würde mein Hausarzt sagen, ja, du leidest an einer Depression und da ist mal hier Antidepressiva. Ja, das ist Deutschland.
Aber was hat dein Hausarzt gemacht, kannst du ja auch mal sagen?
Ne, Moment, ich musste meinen Hausarzt ja jetzt erstmal überreden. Aber im Endeffekt haben wir schon den Testogehalt bestimmt.
Ja.
Ja. Aber nichtsdestotrotz die Referenzwerte, weil das Problem ist, wenn dieser Standard... Der Standard wird ja immer heruntergesetzt und man muss sich ja das muss eigentlich komplett neu aufgerollt werden. Man muss eigentlich die Werte nehmen der letzten 200 Jahre, dadurch einen Durchschnittswert ermitteln und daran festlegen, was ist hoch, was ist niedrig. Ja, weil die Messlatte, die wir jetzt haben, die ist ja Vergleich historisch so niedrig, der Gehalt der Frau war ja zudem in den 50er Jahren höher wie der höchste Wert vom Referenzbereich, oder?
Ich glaube nicht, nein, das schon nicht. Das wäre schon ziemlich heftig. Ne? Und ich bin da der Meinung, dass wir nicht Zahlen, sondern Menschen behandeln sollten. Das bedeutet, der Referenzwert ist sekundär. Es ist nicht so, dass wir da nicht drauf schauen. Aber zuerst mal hast du Symptome, die unter einer Unterfunktion auftauchen. Ja. Dann schauen wir die Blutwerte an und wenn du bei den Blutwerten im unteren Drittel bist, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es aufgrund eines Hypogonadismus ist, die Symptome. Wenn man da substituiert und nach 3, 4, 5 Wochen feststellt, dass man symptomfrei ist, gratuliere, du hast den richtigen Knopf erwischt. Also jetzt haben wir zumindest die Bestätigung, dass man richtig agiert hat und dann muss man mit der Menge halt ein bisschen spielen, die minimal wirksamste Dosis nehmen. Ja, und dann kann man im Grunde genommen sagen, okay, das ist wie bei Diabetes, die Bauchspeicheldrüse produziert kein Insulin mehr und jetzt haben wir das exogen, nach dem Essen nehmen wir immer ein bisschen Einheiten Insulin und jetzt haben wir das Problem gelöst und die Lebensqualität und die Lebenserwartung wird sich jetzt erhöhen.
Ja, Burak, wäre das dann bei dir, also ich meine, du hast dich ja erst so in einem Anführungszeichen sportlichen Rahmen mit dem Thema Testosteron auseinandergesetzt und wie hat sich das dann aber für dich auch angefühlt, als du gemerkt hast, hey, okay, jetzt habe ich das gemacht, ich habe längst schon damit aufgehört, aber irgendwie ist es doch nicht so, dass alles von alleine wieder gut funktioniert. Hat sich das für dich anders angefühlt?
Also du meinst jetzt verhältnismäßig, wie es damals war.
Ja.
Ich sag's mal, bevor ich was genommen habe, dann ist die Motivation da, man hat Energie. Aber da ist es in der Regel schon so, also ich rede jetzt von mir, das waren so die Jahre 18 bis 25 Jahre, da hast du Testo, dass dir aus den Ohren rauskommt. Okay, da hast du eine Überfunktion sozusagen, weil das ja so quasi nach dem das so Teenageralter und entsprechend ist es so, dass da die Hormone anfangen so richtig zu funktionieren, die Zellen sind extrem sensitiv und da war alles top. Dann als ich was genommen habe, war es noch topper, also das war so gegen 30 Jahre alt, weil dann halt die Decke, wo mein Potenzial angekommen ist, so nach oben gehoben wurde und jetzt hatte ich noch mehr Bock auf Training, noch mehr Kraft, bessere Regeneration und als ich abgesetzt habe, und das war sehr, sehr schleichend, ich habe das nicht von heute auf morgen gemerkt, aber so nach 2-3 Monaten dachte ich, was stimmt mit mir nicht? Was stimmt in mir nicht? Also ich dachte tatsächlich, ich habe eine Depression. Ich dachte, ich habe eine Krankheit, weil es war nicht ich. Ja, ich habe plötzlich gemerkt, dass die Person, die ich vor 6 Monaten war, einfach ganz anders war wie jetzt.
Woran hast du das festgemacht? Also kannst du mal konkrete Beispiele nennen? Warst du müder als sonst, schlechter gelaunt als sonst? Woran hast du das irgendwie mit festgemacht? Und woran hast du dann auch den Unterschied wieder festgemacht? Okay, es geht bergauf.
Ihr müsst im Umfeld mal schauen, ältere Männer, wenn die zu wenig Testosteron haben, grundsätzlich, ich sage jetzt mal, eine gewisse Unzufriedenheit in sich tragen. Wie tragen sie das aus? Sind das eher so diese frustrierten, lauten, hysterischen Typen, ja, und überall Konflikte am Suchen? Oder sind das solche, die souverän, resilient das Problem lösen können?
Ja, es sind die Hysterie Nummer eins, oder?
Nummer eins. Testosteron ist so, das ist ein Hormon, was Effort, also Aufwand, interessant macht. Es macht, das Aufwand fühlt sich gut an. Aufwand kann bedeuten, zu arbeiten, Karriere machen, Frauen ansprechen, das Risiko, ein Nein zu kassieren, aber trotzdem die Chance, sie zu bekommen. Dann Muskeln aufbauen, stärker zu werden, in den Krieg zu ziehen, metapherhaft gesprochen, und als Sieger rauszugehen. Das sind alles Dinge, wo Testo dir das Signal gibt, komm, mach es, tu es. Ohne Testosteron sind wir etwas näher, nicht mal bei den Frauen, weil wir haben ja verhältnismäßig auch nicht mehr ganz so viel Östrogen. Weil Östrogen stellen Männer aus Testo her. Und wenn kein Testo da ist, dann ist auch weniger Östrogen da. Dann geht es auch mit der Knochendichte runter und mit den Leberwerten und. Aber was ich sagen möchte ist, dass Männer, die zu wenig Testosteron produzieren, die sind nicht mehr in der Lage, Stress zu bewältigen. Die sind nicht mehr in der Lage, das Männerleben zu bewältigen, was im Grunde genommen eine ständige, ständiger Wettbewerb ist, das für uns Männer eigentlich normal ist. Also wir haben die Bürde der Leistung. Es tut uns nicht weh zu wissen, dass wir bis ans Lebensende arbeiten müssen und die Verantwortung als Mann tragen. Aber das geht halt viel einfacher, wenn das Hormon in uns noch zusätzlich den Antrieb gibt, sich das gut fühlen lässt, als wenn jetzt plötzlich ich auf dem Zahnfleisch gehe und weiß, dass da überhaupt alles aus Disziplin, alles aus Willenskraft kommen muss und nicht einfach ein Momentum.
Aber die Willenskraft fehlt ja. Das ist ja, die Leute sitzen bei mir, sind am Falten frei und sagen, du, ich habe keine Kraft mehr oder ich habe nicht diese innere Stimme, die mir sagt, steh verdammt nochmal auf und geh da raus. Und da kommt halt die Frage mit Testo, weil die haben sich dann alle auch schon mehr oder weniger damit beschäftigt, aber die wissen nicht wohin und der Hausarzt sagt nein. Was sollen die machen? Was wäre der richtige Weg für diese Männer, die jetzt bei mir auf dem Stuhl sitzen, den Verdacht haben, die haben Hypogonadismus, eine Unterfunktion. Es ist natürlich jetzt auch nicht schlau, ist irgendwie im Fitnessstudio den breitesten Bodybuilder anzusprechen und sagen, ey, du kannst mir was besorgen, was dann aus Polen geliefert wird. Was ist der richtige Weg? Und du hast dafür eine Lösung in der Schweiz.
Auf unserer Seite www.ersatztherapie.com kann man den Adam-Test direkt machen und dann auch einen Termin beim Arzt vereinbaren. Der wird im Vorfeld gemachte Blutwerte interpretieren und dann, wenn der Mann in Frage kommt, bekommt er eine Ersatztherapie mit Dauerkontrolle, mit regelmäßigen Calls, Q&A-Calls, wo man einfach sich mit einer Community austauschen kann und entsprechend auch, wenn Fragen da sind, zur ganzen Sache, die auch platzieren kann. Also wir versuchen den Kunden so gut wie möglich im ersten Jahr zu einem Spezialisten machen. Im zweiten Jahr geht es dann einfach nur darum, dass er regelmäßig Blutwerte testen lässt, wie das Hämatokrit, weil Testosteron hat manchmal die Eigenschaft, dass es die roten Blutkörperchen vermehrt, und wenn das dann zu viel wird, kann das riskant sein. Deswegen beobachten wir halt solche Sachen.
Okay, und was ist jetzt für dich, also oder wenn jetzt jemand kommt, einer von unseren Patienten sagt, okay, was ist jetzt der Unterschied zum Bodybuilder-Testo wie zu deinem Testo? Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, klar. Also das Testo, mein Testo wurde nicht in der Badewanne gepuncht. Also, schaut, liebe Bodybuilder, ich weiß, euer Testo ist auch richtig gut, obwohl es irgendwie underground ist. Testosteron ist ein sehr billiger Rohstoff. Deswegen wird das nicht irgendwie gefälscht. Das, was man kauft, funktioniert in der Regel auch. Auch wenn man es irgendwo in der Turnhalle bekommt. Problematisch ist erstens, die Dosierung ist meistens nicht das genau drin, was man eigentlich möchte. Also wenn 250 Milligramm drin sein soll, kann es sein, dass es 210 sind. Oder der Typ hat es richtig gut gemeint und hat 280 reingemacht. Gibt beides. Und also kann man nicht gut dosieren. Und das größere Problem ist, dass in der Regel die Underground Labs nicht unbedingt steril arbeiten können. Wie jetzt große Pharmakonzerne, die ihre Reputation verlieren und dadurch Milliarden, wenn sie irgendwie nicht keimfrei arbeiten. Und deswegen ist es so, dass sich Underground Labs so sehr auf gewisse chemische Mittel verlassen. Benzylbenzoat, Benzylalkohol, und das kann dann unangenehm sein und auch Nebenwirkungen haben bei der Injektion. Und deswegen würde ich da wirklich auf Nummer sicher gehen und direkt die Quelle vom Arzt, wo er ein Dauerrezept bekommt, und dann die Ware entsprechend von der Apotheke.
Ja. Wie ist es denn mit Kinderwunsch, Infertilität, so eine Frage, wenn man Testo nimmt? Weil wir haben ja den negativen Feedback auf die Achse. Wie achtet ihr denn da drauf?
Sehr gute Frage. Grundsätzlich, wenn jemand kommt und eine Unterfunktion hat, dann ist die Spermienqualität in der Regel nicht so top. Also weil ja zu wenig Signalhormone kommen. Das FSH, das follikelstimulierende Hormon, sorgt dafür, dass Männer in den Gonaden Spermien produzieren. Und wenn das zu wenig kommt, das Signal, und die Jungs zu wenig arbeiten, ist wahrscheinlich die Anzahl und die Schwimmer nicht unbedingt top, top, top. Aber auf alle Fälle, wenn man dann von außen Testosteron zu sich nimmt, dann müssen die Signale erst gar nicht kommen, weil ist ja genügend Hormon da. Deswegen ist es so, dass die Gonaden dann auch aufhören zu produzieren. Also man wird, ich will jetzt nicht steril sagen, das ist gefährlich, weil es gibt ganz viele Bodybuilder und solche, die auf Testosteron Kinder gezeugt haben. Aber es ist natürlich so, dass es einen massiven Einfluss hat, und entsprechend in der Phase, wo man auf Testosteron ist, der Kinderwunsch vielleicht nicht realisierbar ist. Wenn man dann sagt, ich will aber trotzdem Kinder haben, kann man absetzen. Und das dauert in der Regel 4 Monate. Die Spermiogenese dauert 4 Monate, bis der Körper wieder anfängt, sich dahin zu bewegen, wo er vor dem Hypogonadismus war, also vor der ersten Injektion.
Sagst du, das ist total reversibel, oder empfiehlst du deinen Patienten oder deinen Kunden sozusagen, was einzufrieren?
Kann man beides machen. Also wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, kann man das einfrieren. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das in der Regel wieder zurückbounced. Und bei Männern ist es so, weißt du, dann sind es halt keine 100 Millionen Schwimmer pro Milliliter. Okay, dann sind es halt 70 Millionen. Aber das braucht nur einen. Also es ist sehr schwierig, dass der Mann dann wirklich keine beweglichen, gesunden Spermien hat. Im Notfall kann man die rausfischen und dann in vitro dann entsprechend das Ganze machen. Nur vielleicht auch als kleiner Input, und das hat tatsächlich niemand da draußen. Das ist halt die Macht der Erfahrung. Ich bin persönlich seit über 20 Jahren auf Testo, Ersatztherapie. Ja. Und ich bin momentan, ist es so, dass ich seit fast 5 Monaten kein Testo genommen habe. Nichts. Und das habe ich gemacht, um einfach für unsere Patienten N1-Beweise, ich bin eine Einzelstudie, aber N1-Beweise zu sammeln, was passiert überhaupt, wenn man dann aufhört nach 20 Jahren? Weil das ist die größte Angst. Die meisten denken, entweder wird mein Herz explodieren oder ich werde gar keine Kinder mehr bekommen, ich muss ständig auf Stoff sein. Es sind so ganz viele Horrorgeschichten, die im Kopf rumschwirren. Und lasst euch sagen, in den ersten Monaten ist es so, zuerst pendeln sich, so nach knapp einem Monat kommen wieder die Signale von der Hypophyse, LH, FSH, die kommen dann wieder zu den Gonaden und dann werden die gesund. Dann meine ersten gesunden Werte waren LH, FSH, also die Gonadotropin-Releasing-Hormones. Und danach war es so, dass die Testosteronproduktion wieder in den Referenzrahmen gekommen ist. Nicht dahin, wo ich es gerne hätte, aber ich bin so im unteren Drittel im Referenzrahmen. Yes. Dann bin ich zum Kardiologen, habe da einen Stresstest gemacht, habe die Halsschlagadern scannen lassen, habe die Herzwanddicke messen lassen, Herzleistung messen lassen, einfach um zu schauen, ist das Herz jetzt kurz vor dem Versagen oder nicht. Alles top. Die Herzwanddicke war in Ordnung, die Pumpleistung war in Ordnung, ich habe keine Verkalkung in den Hauptadern, also alles in meinem Fall top. Dann, das war eine schwierige Geschichte, aber nicht desto trotz, ich bin für meine Kunden durchs Feuer, habe ich eine Spermaprobe abgegeben. Das heißt, ein Typ hat draußen auf mich gewartet, dass ich mit einem Fläschchen komme und das ihm aushändige. Okay, kein sehr prickelnder Moment, aber ich habe es gemacht für die Sache. Und das war das Letzte, was dann auch entsprechend so, und das war in den ersten 3,5 Monaten, also nach knapp 3,5 Monaten war es so, LH-FSH, die Hormone, top. Testo, top. Herz, top. Spermien war ich noch nicht ganz drüber. Das heißt, bei gesunden Männern ist es so, ich habe den Prozentsatz jetzt nicht im Kopf, aber das war so ab 100 Millionen Spermien pro Milliliter bist du gut und dann ein Prozentsatz, das sind richtig schnelle, geradeaus Schwimmer und dann gibt es solche, die ein bisschen langsamer sind, andere verlaufen sich, okay? Und bei mir war es so, dass ich dann halt nicht bei diesen 100 plus Millionen war, sondern bei circa 70 Millionen und auch prozentual nicht so viele so happy, geradeaus Schwimmer hatte. Ich kann mir das aber sehr gut erklären, wieso das noch nicht bei den Spermien angekommen ist, weil die Spermiogenese, das wissen die wenigsten Männer, tatsächlich Monate dauert, bis dass man das, was man rausschießt, dann produziert hat. Und das war wahrscheinlich bei mir auch so. Ich habe keinen zweiten Test noch nicht gemacht. Ich mache den noch. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich ihn jetzt mache, dass die Zahl erheblich besser ist wie vorher. Wahrscheinlich nicht so wie bei einem gesunden 25-Jährigen. Aber mein Gott, mir ging es ja auch nicht darum. Es ging mir einfach darum, so diese Angst wegzunehmen von den Männern, die sagen, ich will trotzdem vielleicht Kinder haben, ich will trotzdem gesund bleiben und ich will nichts kaputt machen.
Ich wollte gerade sagen, wie ist es für dich? Merkst du dann trotzdem nochmal, dass du überlegst, okay, vielleicht nehme ich es doch nochmal irgendwann? Oder sagst du tatsächlich, wenn alles so top ist, dann lasse ich das Testosteron einfach weg? Wenn meine Werte, wenn das alles in Ordnung ist?
Das Problem ist, alles ist nicht top. Ich merke das sehr stark. Also ich habe eine Unterfunktion momentan. Wie merke ich das? Ich habe viel geringeren Antrieb. Normalerweise ist es so, dass ich jede Woche 2-3 YouTube-Videos drehe und auch sehr fleißig bin in dem, was ich mache. Jetzt ist es so, dass das Positive ist, es ist alles entspannt und gut. Okay, ich bin sehr angenehm, wenn du mit mir streitest, macht mir nichts aus. Also es ist nicht so, dass ich gleich auf die Barrikaden gehe. Andererseits ist es aber so, dass es noch nicht der Zeitpunkt im Leben ist, um Rosen zu schneiden und in Rente zu gehen. Ich habe noch viel vor. Und deswegen brauche ich diesen Antrieb, weil die Konkurrenz schläft nicht. Das, was ich möchte, wollen ganz viele da draußen. Und also es geht nicht um sie, aber grundsätzlich so, ich muss doch mein Potenzial ausschöpfen, was da ist. Und ich weiß, dass momentan, wenn ich da jetzt versuchen würde, mit Ach und Krach an meine Grenzen zu kommen, würde ich mich kaputt machen. Mental, physisch würde ich mich kaputt machen.
Ja, also ich meine, Testosteron ist ja jetzt auch kein Stoff, der irgendwie süchtig macht, aber ist es nicht doch irgendwo so ein kleiner Suchtfaktor?
Nein, kommt drauf an, aus welcher Perspektive. Ja. Bei Bodybuildern definitiv, aber man muss auch sagen, die Bodybuilder nehmen ja auch andere Sachen. Die nehmen halt natürlich Somatotropin gerade ganz im Trend, 2 Milligramm pro Tag. Manche nehmen... Was gibt's da? Wo soll ich denn da anfangen?
Mach doch mal die Schublade auf.
Nein, wir bleiben beim Testosteron.
Trembo ist ja als gefährliche Sachen. Aber das körpereigene Hormon, Testosteron, wenn man es richtig macht, wie es der Burak erklärt, weil ich bin ein Verfechter Ich bin ein Verfechter, nur merke ich halt mittlerweile immer mehr und mehr, dass immer mehr Gleichgesinnte kommen, die halt Hilfe brauchen. Und ich weiß nicht, wie ich denen halt legal einfach helfen kann. Und das finde ich gut, dass die auf die Art und Weise halt Hilfe bekommen, die sie auch eigentlich verdienen. Das ist das Recht von jedem, das sein Potenzial auszuschöpfen. Jeder will die Kraft haben, die er mit 20 hatte. Und,
ja, aber es ist doch auch irgendwie Lauf der Natur, dass das nicht mehr so geht. Also es ist doch auch dieses Natürliche. Man altert irgendwann und mit, keine Ahnung, 70 hast du halt nicht mehr die Kraft wie mit 25.
Ja, aber die Männer heutzutage mit 30 fühlen sich gerade wie die Männer mit 70 in den 60er Jahren. Das ist ja das Problem. Die kommen ja nicht mal aus dem Bett. Die kriegen gar nichts hin. Die werden immer schwächer. Die haben kein Selbstvertrauen und die laufen mit gebeugtem Kopf durch das Leben. Das ist das größte Problem, was ich halt sehe. Burak, eine andere Frage.
Also was ist schon natürlich, ganz ehrlich? Ist es natürlich, dass wir so mit Autos rumfahren und bis 65 arbeiten, 50% unserer Wirtschaftsleistung an Steuern bezahlen und dafür nicht mal ein sicheres, sauberes Land haben? Was ist natürlich? Okay? Unterm Strich gibt es Dinge, die funktionieren und Dinge, die nicht funktionieren. Ich glaube, jede Entscheidung, die man im Leben trifft, sollte verantwortungsvoll getroffen werden, aber man sollte jetzt nicht anderen den Weg verbauen. Bei Frauen ist es so, weißt du, wenn du es nicht weißt, ob jemand Testo nimmt oder nimmt, dann würdest du wahrscheinlich auf Sachen gehen, wo du sagst, oh, aussehen sieht der Typ mit Testo besser aus, hat wahrscheinlich mehr Kraft, mehr Leistung. Durch seine positive Aggressivität hat er sich durchsetzen können, hat also gegen die Konkurrenz gewonnen, verdient mehr Geld, ja, hat besseren Status unter den Männern. Also er wird der attraktivere Mann sein. Und jetzt ist es so, dass wir sagen, na, aber das darfst du nicht, weil das tut man nicht. Das wäre wie wenn ich Frauen sagen würde, ihr dürft eigentlich keine Schminke auf euer Gesicht malen und die Brüste nicht vergrößern lassen. Okay? Das hat nicht mal gesundheitliche, also mental ja, mehr Selbstbewusstsein etc., aber es ist ja nicht so, dass es so wie bei den Hormonen dann tatsächlich einer Depression gleicht. Aber unterm Strich ist es so, klar macht man es nicht für andere, aber doch. Es geht darum, die Konkurrenz auszustechen. Es geht darum, sich gut zu fühlen. Und gut zu fühlen passiert dann, wenn man, ich sag's mal, ein Edge hat, einen Vorsprung hat gegenüber der Konkurrenz.
Ja, okay, dann war natürlich nicht der
Silikonbrüste für Männer.
Ja, nee, dann war natürlich nicht der richtige Begriff, sondern biologisch. Ne? Also es ist doch natürlich, dass du mit 25 nicht mehr die gleiche Energie hast
wie nein,
mit
65, es, ja, aber,
75. Aber, das wollte ich damit sagen. Und ja.
Mein Opa, der wirklich natürlich lebt. Ich behaupte mal, der ist gerade 80. Der hat mehr Energie drauf als die meisten, die hier rumlaufen.
Ja, aber ist halt die Frage, liegt es am Testosteron oder liegt es einfach an unserer Erziehung?
Der hat definitiv mehr Testosteron, der lebt sehr naturnah, da wären wir wieder beim Thema Weichmacher, ja, Plastik, Aspartam, das sind ja auch alles Sachen, die man theoretisch, ist es fast unumgänglich, die zu vermeiden, das ist super schwierig. Also ob ich will oder nicht, kann ich nicht natürlich leben in Europa, das ist sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja, dann müsst genau, irgendwo uns aufziehen. In der Hütte.
Ja, das sind die besten
selbst
Beispiele.
Essen anbauen, selbst jagen, was auch immer, dann ja, vielleicht.
Ja, aber schau dir mal die Männer an, die jetzt nach Deutschland kommen, ja, aus Syrien und aus Afghanistan, die haben ja bis vor 4 Jahren haben die ja ganz normal gelebt, ja. Die haben einfach mehr Testosteron. Das merkt man, wenn die hierher kommen, wenn man die Blutwerte vergleicht, als die hierher kamen und 5 Jahre später, die haben alle einen signifikanten Abstieg, alle. Und zwar nicht wenig, um 30-40%. Da denkt man sich die Frage, woran liegt das denn? Woran liegt das, dass die auf einmal innerhalb von 4 Jahren 40% weniger Testosteron haben? Natürlich wegen der Umwelt. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem.
Nur kurz zuerst zur Biologie. Es ist biologisch auch nicht natürlich, dass wir bis 80 leben. Also vor 200 Jahren haben wir irgendwie mit 30, 40 Jahren waren wir uralt und haben den Löffel abgegeben. Heute ist es so, dass du mit 65 noch arbeiten und Leistung erbringen musst. Die meisten, zumindest der Mittelstand, das sind über 90%. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, ja, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Wenn ich jetzt jemandem sage, Überstunden sind auch nicht natürlich, aber die helfen dazu, dass man besser performt. Es hat ja auch eine Auswirkung, weil wenn du Überstunden schiebst, bist du nicht zu Hause, dann hat die Frau und die Kinder haben nicht viel von dir. Alles hat eine Wirkung aufeinander. Und das, was jetzt auch Rabbi gesagt hat, ich glaube, die chemische Komponente, dass man Xenoöstrogene, Phytoöstrogene und dies, das, Plastik hat, Das ist nicht mal so der wesentlichste Faktor, weil unsere Väter haben auch Ketten geraucht und die hatten weniger gesundheitliche oder Testosteronprobleme. Es ist mental, ist es momentan so, dass wir verdammt gute Zeiten haben und sehr gute Zeiten produzieren sehr schwache Menschen, ja, weil man nicht unbedingt stark sein muss. Du musst nicht ums Überleben kämpfen. Wenn du ein doppeltes so soziales Netz unter dir gespannt hast und noch nie irgendwie im Leben dich durchsetzen musstest, dann ist es halt so, dass du auch PlayStation spielen kannst und darauf hoffst, dass das Bürgergeld eingreift und irgendwie dein Leben aufgeht. Und das hat dafür gesorgt, dass es verdammt viele Männer gibt, die tatsächlich mit Gynäkomastie, also wirklich fast schon Brüsten rumlaufen und die Körperkomposition sehr schlecht ist, wenig Antrieb haben und wenig Selbstbewusstsein in sich tragen.
Aber könnte man da nicht auch ein Stück weit dann mit argumentieren, was Laura eben ja auch gesagt hat, Erziehung? Also ich meine, da spielt ja Disziplin dann eine wichtige Rolle, zu sagen, okay, ich ernähre mich richtig, ich mache ausreichend Sport, ich bin an der frischen Luft, ja, ich gucke, dass ich meinen mentalen Ballast auch irgendwie klarkomme, dass ich ja reflektiere und so weiter. Das könnte man doch auch sagen, sind das dann nicht auch Werte und ist das nicht weit auch ein Stück weit Erziehung, um die es da geht?
Nicht nur Erziehung, es wird vom Mann erwartet, dass er seine Männlichkeit abgibt. Das ist ja auch so ein Thema, was ja sehr wichtig ist. Mhm. Der Mann soll weinen bei emotionalen Szenen, der soll bloß nicht ran, wenn einer vor ihnen die Vorfahrt klaut. Das sind auch so Sachen, die nach ein paar Jahren auch meiner Meinung nach dazu führen, dass das
weißt
sogar...
Weißt du das ernst, Ravi?
Ich meine das ernst, ja. Das sind auch so Sachen, die dazu unter anderem führen können, dass der... Ich muss mich ja gar nicht mehr beweisen. Ja, ich muss ja nicht zur Bundeswehr. Ich darf mir alles gefallen lassen. Ich muss nicht hungern. Verstehst du? Das ist der Testo ist ein Signalhormon. Wenn es nicht gebraucht wird... Ja, dann genau, geht es halt runter. Ja, ja. Und da schließt sich ja der Kreis. Ja. Brauche ich nicht, da braucht der Körper es auch nicht zu produzieren. Ich muss nicht fighten, dann brauche ich es auch nicht. Da brauche ich auch die Waffe nicht. Ja. Und ich denke, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Und ich kann wetten, dass zum Beispiel jetzt in der Ukraine nach dem Krieg der Testosterongehalt bei den Männern wieder ein bisschen höher ist.
Okay, definitiv. Das heißt auch äußere Reize, die dann entsprechend darauf Einfluss haben, definitiv, dem Körper einfach zu signalisieren, hey, das wird gebraucht und dringend. Einfach nur Verständnisfrage, vielleicht habe ich das eben nicht richtig verstanden. Und wie schafft man es dann, dem Körper nochmal so einen Schwung zu geben und den quasi nochmal anzukurbeln, dass das mit der eigenen Testosteronproduktion nochmal angekurbelt wird? Geht das überhaupt noch? Habe ich das eben falsch verstanden?
Ja, das geht. Das braucht aber Zeit. 4 Monate braucht es.
Das im Selbsttest macht, oder?
Also, das ist schwierig. Geht, aber dann musst du die Dinge tun, für die Testo eigentlich produziert wird. Das heißt... Du musst anfangen, so richtig alle durchzuvögeln, die du vögeln kannst. Sorry, dass ich so direkt bin. Okay, das ist Natur. Das ist heute noch nur den Gewinnern gegönnt. Ja, Frauen verstehen das, dass irgend so ein Brad Pitt da draußen schon die 14. Ex-Frau hat. Das ist alles normal. Aber wenn es der eigene Freund sein soll, dann darf er das nicht. Okay, die Gewinner, die bekommen so quasi die Männerrolle zugesprochen, die Testosteron produziert. Siegen, Konflikte eingehen und siegen. Das heißt, er muss andere Männer schlagen, dann ist es so, dass sein Testospiegel auch hochgeht. Also er muss sich in der Hierarchie nach oben bewegen. Das kann einfach Potenzialentfaltung sein, das kann finanziell sein, das kann körperlich sein. Er muss sich entwickeln und im Grunde genommen diese Heldenreise nach oben schreiten. Und dann ist es auch so, dass die endogene Produktion sich dementsprechend einstellt. Nur, in was für Zeiten leben wir? Wird Maskulinität jetzt gegönnt? Ist das was Positives? Oder ist das eher so quasi, hey, Bro, maskulin ist uncool und Männer müssen Emotionen zeigen? Die Goldstandard, wie Menschen sich benehmen sollten, ist momentan die feminine Art und Weise, der Frauenstandard. Paradoxerweise wird den Frauen aber gesagt, dass sie wie Männer leben sollen, Karriere machen, Geld verdienen, Verantwortung übernehmen. Ja? Die Rollen werden vertauscht und das führt dazu, dass die Gesellschaft auseinanderfällt, weil die Familie nicht mehr halten. Das ist einfach das Pandoras Box, was wir jetzt aufmachen. Ne? Mir geht es einfach darum, dass man spüren muss, wir haben heute Zeiten, wo Männlichkeit nicht erwünscht ist. Weil wenn Männer, ich sage jetzt mal, Verantwortung übernehmen, stark sind, und dann auch so einen Gerechtigkeitssinn haben, ihre eigene Gerechtigkeit, was sie durchsetzen wollen, dann kannst du sie nicht gut kontrollieren. Dann kannst du sie nicht steuern. Eine kleine Gruppe von Motorradfahrern von 100 Mann ist ultra gefährlich. Die kommen nicht und sagen, ey, ihr solltet euch aber impfen lassen und ihr dürft eure Freunde nicht besuchen und die Großmutter nicht umarmen, die denken sich, weißt du was, ich mache, was ich möchte, fick dich. Okay? Und dann kann so ein Politiker, der sowieso noch nie irgendwie einen Blumentopf auf dem Pausenplatz gerissen hat, kann einpacken, weil das sind meistens solche, die noch nie im Leben so durch die Scheiße gegangen sind. Und wenn du dann einen Typen vor die Hände stellst, dann ziehen sie den Schwanz ein. Und das bedeutet, man muss, damit man Menschen kontrollieren kann, muss man auch entsprechend zusehen, dass man diese Gefahr, die von aggressiven Männern kommen könnte, dimmt, indem dass man sie aus ihrer Kraft rausnimmt. Und da kann man auch davon ausgehen, dass es morgen kaum Testosteronersatztherapie-Werbung im Fernsehen gehen wird, weil wir eine Epidemie von Männern haben, die unter einer Unterfunktion leiden.
Mythen über Testo. Bekommt man Haarausfall, ja, wenn man Testo nimmt?
Genetisch bedingt. Es gibt tatsächlich Männer, die dadurch, dass das Testosteron in das Dihydrotestosteron umgewandelt wird, das passiert durch ein Enzym, das nennt sich 5-Alpha-Reduktase, dann hat es positive Wirkungen wie mehr Kraft, weil es das zentrale Nervensystem stimuliert, und entsprechend ist es auch so, dass die Stimme tiefer wird, dann Haare auf der Brust, leider auch auf dem Rücken und dann eben auch mehr Geheimratsecken. Also es gibt positive und negative Wirkungen, die wir dann als Nebenwirkung betiteln, ja. Und es gibt dann halt solche, die genetisch bedingt dann Haarausfall bekommen und andere, die Pickel bekommen können. So unreine Haut.
Ja, weil dafür, dass du es halt 20 Jahre nimmst, hast du noch schöne Haare und man kennt es halt von den Bodybuildern im Fitnessstudio, die meisten haben halt eine Glatze und damit verbinden halt viele, ach, jeder, der Stoff hat eine Glatze. Aber ich denke, bei den physiologischen Mengen einer THT ist es ja normal, oder?
Ja, aber ach, mein Gott, fliegst du in die Türkei, die machen das gut. Dann hast du dann eine Armee von Männern, die mit so Stirnbändern zurückfliegen, und dann hast du das Problem auch gelöst.
Ja, nächste,
auch schon in der Folge.
Nächster Mythos, Brüste bei Männern. Wie kommt das zustande? Wie kann man das vermeiden? Was ist da der häufigste Fehler?
Auch enzymatisch Aromatase. Das heißt, der Körper nimmt das Testo und wandelt es um in Östrogene. Das kann tatsächlich auch genetisch bedingt bei Männern dazu führen, dass sie mehr Gewebe aufbauen bei der Brust. Und sehr oft bei Männern, die vorher schon eine höhere Körperkomposition, eine höhere Körperfettanteilkomposition hatten. Also wenn du mehr Körperfett hast, da gibt es dann das Enzym, das Aromatase-Enzym ist dann vermehrt und das kann dann dazu führen, dass man halt mehr in Östrogene umwandelt.
Ja, nee, sehr schön, okay.
Was war denn für dich die schönste Reaktion auch von den Patienten? Gibt es da ein Erlebnis, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
Ich hatte wahrscheinlich schon 50 Erlebnisse, identische. Ich habe mit den Männern regelmäßig Kontakt. Und nachdem sie die Ersatztherapie anfangen, ist es so, dass sie sagen, hey Burak, als erstes will ich mich bei dir bedanken. Du rettest ganz vielen Männern quasi das Leben. Also sie sind ultra dankbar. Am Anfang fand ich das toll. Mit der Zeit denke ich mir, ja, schön, dass du auch aufgewacht bist. Also ich habe das so oft gehört. Mit der Zeit desensibilisierst du dich auch auf Komplimente und diese Sachen. Ich sehe das als eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, die erfüllt werden muss. Und bin froh drum, wenn es dann Männer gibt, die dann ein Problem lösen, von dem sie anfangs gar nicht wussten, dass sie eins hatten.
Ja, was würdest du dir für die Zukunft wünschen, wenn es um das Thema Testosteron und auch Ersatztherapie geht?
Dass man offener darüber redet, Lösungsansätze hat, entsprechend für die Männer auch. Man muss verstehen, das wird man nie irgendwie so für 20 Euro anbieten können, weil das ist zu viel Risiko für den Arzt, dann sagt er nicht, komm zu mir, ich mache die Beratung, dann gehst du ein Leben lang Testo von der Apotheke holen. Er muss ja dahinter stehen und deine Blutwerte kontrollieren. Also es kostet aber auch nicht verdammt viel Geld. Wenn es irgendwo 200 Euro im Monat sind, ich sage jetzt einfach eine Zahl, okay? Es ist nicht so viel, aber mal angenommen, dann sollte dein Leben es dir wert sein, so viel in dich, in deine Gesundheit zu investieren. Und da sind wir wieder bei den Männern. Das sind die absoluten Oberpfeifen, wenn es darum geht, ihre eigene Gesundheit auch entsprechend zu priorisieren. Das bedeutet, wir leiden im stillen Kämmerchen und denken uns, ah, das ist sogar tugendhaft, wenn wir da durch den Dreck gehen und nach 5 Jahren vielleicht mal so in so die verstaubte Brieftasche greifen und sagen, das ist jetzt mal für meine Gesundheit. Wir reden ja davon, Gesundheit ist das Wichtigste. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Alles nichts. Und deswegen sollte man da wirklich auch mal über den Schatten springen und in das investieren, was einem wichtig ist.
Noch eine Sache. Was sollte man vermeiden? Zum Beispiel wie Weichmacher oder Aspartam. Was sind so die absoluten No-Gos oder Testosteronkiller, die man so natürlich vermeiden kann?
Weißt du, es gibt so ein Buch, Östrogeneration heißt das. Und da sind alle irgendwie so chemischen, toxischen, umweltspezifischen Dinge aufgelistet mit Kreuzblüten, irgendwie Rosenkohl und Brokkoli, was du essen solltest, um das Östrogen natürlich zu blocken. Leute, das ist alles nicht wirklich signifikant. Ja, es hat eine gewisse Wirkung, aber tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass die mentale Einstellung extrem wichtig ist. Ja? Das zweite, Körperkomposition. Wenn du deinen Körper behandelst wie ein Mülleimer, ja, und da einfach nur Dreck in dich reinfrisst, dann kannst du nicht erwarten, dass da jetzt ein Adonis rauskommt. Ja? Und deswegen sollte man da auch ein bisschen mit gesundem Menschenverstand da rangehen. Also, aber für die Männer, die aktiv sind, und ich rede jetzt hier von dreimal die Woche Sport, die machen was und sie essen eigentlich eher gesund und die dann trotzdem im Adam-Test dann entsprechend schlecht abschneiden und eventuell eine Unterfunktion haben, für die ist TRT eine Anlaufstelle.
Noch einmal zum Schluss, gibt es Möglichkeit, dass, du hast gesagt, keine Ahnung, von den Kosten her eine Testosteronersatztherapie voll im Rahmen und es lohnt sich definitiv, gibt es da Möglichkeiten, dass irgendwas von der Krankenkasse übernommen wird?
Definitiv, wenn man es nachweisen kann, dass man Hypogonadismus hat, kriegt man es bezahlt, ja.
Okay, wunderbar.
Ja. Also in Deutschland, ja.
Vielen herzlichen Dank. Gibt es gerade noch was, was dir auf der Seele brennt, was du loswerden möchtest? Habt ihr noch was?
Nee, ich will mich bedanken für das interessante Gespräch. War eine coole Runde, hat Spaß gemacht. Ich würde mir wünschen, dass ganz viele Männer da reinhören und ich vielleicht dem einen oder anderen helfen kann.
Vielen lieben Dank, dass es geklappt hat. Also auf Instagram, Homepage.
Auf Instagram könnt ihr auf am besten mein Vor- und Nachname Burak Olgun, dann findet ihr mich. Auf YouTube bin ich genauso unter dem Namen auffindbar. Ersatztherapie.com, auch auf YouTube. Da gibt es ab und zu mal interessante Videos, wo ich reinposte. Könnt ihr euch mal ein Bild verschaffen und auf, sei es mal in meiner Bio, sei es jetzt auf YouTube, sei es jetzt auf der Ersatztherapie.com-Seite und YouTube-Kanal könnt ihr auch entsprechend Kontakt aufnehmen, sofern ihr Interesse habt.
Wunderbar. Wir danken dir recht herzlich. Dank. Ihr findet uns natürlich auch nochmal auf Insta, TheBeautyBuzz_Podcast. Wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.